Verrückt nach Römer. Ihr Lieben, wir sind wieder auf Tour, auf Sendung und ich grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du dabei bist, wenn wir hier unsere virtuelle Bibelstunde machen. Es ist ja schon echt total witzig, weil so viele Leute mitmachen, wie wir sie im Guten Hirten überhaupt nicht in den Raum reinkriegen. Also ja, meistens sind es jetzt ja 2000 Aufrufe. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich das mehrfach angucken, keine Ahnung. Aber es ist schon krass viel, finde ich. Und das ist cool, weil der Römerbrief echt einer ist, wo man ganz viel über den christlichen Glauben mitbekommt und weil Paulus das echt so verdichtet bringt, dass jeder davon Gewinn hat. Also, ich kann dir auch nur empfehlen, lies den Römerbrief im Zusammenhang. Also gerne, wir machen das hier so in Mini-Portionen, sodass man das irgendwie verdauen und begreifen kann, aber es ist auch gut, wenn man den Römerbrief dann einfach nochmal liest oder ein Kapitel nochmal durchliest oder wenn ihr ihn im Zusammenhang des Neuen Testaments liest oder noch weiter der ganzen Bibel. Wir werden das heute mal so ein bisschen tun. Paulus ist auch so einer, der den Römerbrief im Grunde in den Zusammenhang der Bibel stellt. Ihr werdet das sehen. Gut, aber das, worum es Paulus geht, und das kann ich nicht müde werden zu betonen, ist, dass wir das Evangelium von Jesus Christus, die Kraft Gottes, die rettet den, der daran glaubt, dass wir die nicht zum Privatverbrauch haben, also quasi für unser Seelenheil, sondern dass wir die haben, damit sie unters Volk kommt, damit sie zu den Menschen kommt. Die sollen es hören und die sollen daran dadurch gerettet werden. Und weil das Paulus so am Herzen liegt, deswegen bringt er eben die ganze Botschaft nach Rom. Also deswegen möchte er, dass die römische Gemeinde sich darum kümmert, dass das Evangelium bis in die letzten Winkel vom römischen Reich kommt. Und er sieht sich eben auch nicht als Erfinder einer neuen Nachricht, möglicherweise wäre auch Jesus der Erfinder, sondern er sieht sich als Teil einer langen Geschichte Gottes. Und das sehen wir heute. Also wir lesen, wie Paulus uns erklärt, warum Abraham und David ein Duett singen und er im Grunde in dieses Duett einstimmt und dieses Duett schon Jahrtausende bevor Jesus gekommen ist oder 1000 Jahre bevor Jesus gekommen ist, im Grunde den Herzschlag Gottes dokumentiert. Und ich will euch das mal vorlesen. Wir lesen heute im Römerbrief Kapitel 4, Vers 6 bis 12. Wie ja auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeit vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Diese Seligpreisung nun gilt sie den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen. Wir sagen doch, Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wie ist er ihm denn zugerechnet worden, als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel nicht, als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und ebenso ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Also die beiden werden nun als lange vergangene, aber immer noch aktuelle Zeugen herangeführt. Sie singen sozusagen ein Duett. Zwei Zeugen ruft Paulus auf und er zeigt uns, wie er quasi auch mit dem Alten Testament umgeht, wie sehr das Alte Testament für ihn Orientierung bietet als Jesusgläubigen Juden. Das erste ist David und da zitiert er aus Psalm 32. Psalm 32 ist ein Bußpsalm im Psalmbuch. Das ist ein sehr bewegender Psalm. Ich will dir mal ein paar Verse daraus vorlesen, nur damit du mal eine Idee kriegst, was da passiert. Psalm 32. Ich lese mal. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Vielleicht mal so weit. Also, das ist ein richtig cooler Psalm. Lies ihn ruhig mal in Ruhe durch. Und er sagt etwas von der Not des David, der mit sich kämpfen musste. Also David fällt es nicht leicht, ehrlich zu werden vor Gott, rauszubringen, was falsch gelaufen ist und um Vergebung zu bitten. Wir spüren quasi, wie er am Ringen ist. Welche konkrete Situation da vor Augen ist, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber ganz offensichtlich kannte er diesen Kampf mit der eigenen Unzulänglichkeit, mit der eigenen Schuld, mit dem eigenen Vergehen. Und das sind zwei Seiten einer Münze. Also, es heißt, er rechnet die Sünden nicht zu. Das heißt, was ich Böses getan habe, das hat Jesus mit an sein Kreuz genommen und mit in sein Grab auch. Das ist jetzt weg, aber damit nicht genug. Ich stehe nicht mehr bei Null und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, sondern er, David und Paulus mit ihm, rechnet das Vertrauen als Gerechtigkeit. Das heißt, auf der einen Seite ist das, was ich getan habe, und auf der anderen Seite das, was Jesus getan hat, und durch das, was er getan hat, bekomme ich Gerechtigkeit, indem ich das annehme. Martin Luther hat das mal einen Tausch genannt. Also ich tausche meine Schuld und mein Versagen, meine Unzulänglichkeit gegen die Gerechtigkeit von Jesus, die Barmherzigkeit von Jesus, die Reinheit von Jesus, und er zieht sich mein Versagen an und geht damit ans Kreuz, und ich ziehe mir seine Qualitäten an und mein Leben verändert sich dadurch. Das ist dieser fröhliche Wechsel oder fröhliche Tausch. Und den beschreibt David, und Paulus sagt, genau das ist es. Das ist es. Das habe ich erlebt. Damals vor Damaskus, das habe ich erlebt. Dass meine Fehlorientierung von Jesus genommen wurde und ich ein neues Herz bekommen habe. Und jetzt bin ich hier mit der Kraft der zwei Herzen im Mittelmeerraum unterwegs, um Jesus bekannt zu machen. Du vergabst mir meine Sünden und schenkst mir ein neues Leben. Hier spürt man die Leidenschaft, die Paulus hat. Und er bringt David als Zeugen für diese Leidenschaft. Für diese Leidenschaft, die dadurch entsteht, dass ich mit Gott einen fröhlichen Wechsel mache. So, das ist ja so ein kleiner David-Exkurs. Und jetzt kommt Paulus wieder zurück zu Abraham. Der war ja in Kapitel 4 sowieso schon Thema. Und nun sagt er, und für wen gilt denn dieser fröhliche Wechsel? Also muss ich bestimmte Vorleistungen bringen? Muss ich zum Judentum übertreten? Muss ich bestimmte Leistungen erbringen? Muss ich möglicherweise beschnitten sein? Und jetzt argumentiert Paulus wieder mit Abraham nach diesem kleinen Exkurs und sagt, das ist doch spannend. Gucken wir uns doch mal Abraham an. Er ist das Modell unseres Glaubens. Also, bei Abraham war das so, dass er in Kapitel 11 die Verheißung von Gott bekommt. Also die Verheißung, dass er ein Freund Gottes ist, dass Gott mit ihm Geschichte schreiben soll. Und dann, nee, das war in 12, genau, in 12 diese Verheißung bekommt. Und dann in Kapitel 15 kann er das nicht so richtig glauben. Und Gott sagt zu ihm, geh mal aus deinem Zelt und zähl die Sterne. Und Gott erneuert nochmal sein Versprechen. Du wirst so viele Nachkommen haben, wie du Sterne am Himmel siehst. Und die waren Die Zahl war unzählbar groß. Das heißt, das ganze Versprechen Gottes, all das, was er in das Leben von Abraham investiert, das war passiert, bevor der Abrahamsbund der Beschneidung eingerichtet wurde. Er wird nämlich in 17 eingerichtet. Und Paulus sagt, guck dir mal an, das Zeichen des der Beschneidung, das Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel oder Gott und Abraham, das kommt erst in Kapitel 17. Vorher hat Gott schon so viel Gutes in Abraham investiert. Und darauf bezieht sich eigentlich der Bund, darauf bezieht sich dieser Bund, dass man sagt, aha, das, was versprochen ist, das werde ich umsetzen und daran möchte ich, daraus möchte ich Abraham leben. Gilt also das, was Jesus für uns getan hat, nur wenn wir in diesen Abrahamsbund eintreten, wenn wir beschnitten sind, oder gilt das auch für Unbeschnittene? Das ist das, was Paulus jetzt quasi der römischen Gemeinde erklären will. Und er macht das eben anhand der Geschichte von Abraham. Bei Abraham war es so, dass er gerecht erklärt wurde und dass Gott ihm ein Versprechen gegeben hat, ohne dass er beschnitten war. Punkt. Das andere kommt später. Er wurde zum Stammvater Israels, ohne dass er beschnitten war. Punkt. Das andere kommt später. Und Abraham hat ausdrücklich die Verheißung von Gott bekommen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter. Das war ohne Beschneidung so. Und mit der Beschneidung ist es so, es kommt ein Siegel da drauf. Also Gott bestätigt das nochmal und Abraham bestätigt es von seiner Seite auch und sagt, ja, und ich möchte aus diesem Versprechen leben. Aber dieses Siegel ist nicht die Vorbedingung für das Versprechen. Das ist schon längst gelaufen. Merkst du, Paulus macht Bibelarbeit. Vor allen Dingen, weil er die jüdischen oder die Christen mit jüdischem Hintergrund in Rom, weil er die erreichen möchte und weil er möchte, dass sie nicht das Gesetz vor die Zugehörigkeit zu Jesus stellen und damit den Heidenchristen quasi den Zugang zu Jesus erschweren. Viele in Rom haben diese Botschaft gehört und viele hörten das mit Freuden, weil das natürlich eine ganz neue Zusammengehörigkeit auch in der Gemeinde bedeutete. Ich finde das total cool, wie Paulus hier argumentiert, wie er sozusagen mit der Bibel nachdenkt und mit der Bibel im Grunde auch das Evangelium entdeckt an den verschiedenen Stellen der Heilsgeschichte. Manche fragen ja immer so, ne, ist es eigentlich wichtig, dass man diese ganzen alten Kamellen kennt, diese alten Geschichten? Und ich sage, ja. Ey, guck dir das doch mal an. Für Paulus war das eine Argumentationshilfe. Er kann jetzt sagen, Leute, ich folge hier nicht irgendeiner fixen Idee, nicht irgendeiner Erfindung von Jesus Christus, sondern das ist Teil der langen Geschichte Gottes, der langen Geschichte der Treue Gottes zu den Menschen. Von der Schöpfung über Abraham, über David bis zu Jesus. Es ist Teil der Rettungsgeschichte Gottes. Und Gott hat es eben gerade nicht daran geknüpft, dass äußere Zeichen vollzogen werden, sondern er hat den Menschen etwas zugesprochen, was sie im Glauben annehmen können, gerecht werden durch den Glauben. Und so darfst du dich genauso wie Paulus mit großer Freude auf David berufen und auf Abraham berufen und darfst mit ihnen zusammen im Trio singen, so wie Paulus das tut. Die beiden stimmen uns ein und sagen, so treu ist der Herr, so groß ist der Herr, so treu ist er, dass er Zuspruch gibt, damit wir unser Leben darauf gründen. Und das hat sich mit Jesus nicht verändert. Davon ist Paulus überzeugt. Verrückt nach Römer. Also, jetzt machen wir nicht nur Bibelarbeit im Römerbrief, sondern wir machen Bibelarbeit mit Paulus im Alten Testament. Also, das ist spannend, mehr und mehr die Heilsgeschichte zu entdecken. Ich wünsche dir von Herzen Gottes Segen und würde sagen, für heute be blessed und wir sehen uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Tschüss, dein Hardy.